Jesus ist das Licht der Welt. Ein schönes Thema, haben wir am Freitag schon gehört, zu Heiligabend, sehr passend. Jesaja 8, Jesaja 60 haben wir angeguckt und wie Jesus das erfüllt. Wir haben geschaut, wie seine Geburt Licht in die Dunkelheit bringt. Und es war wie so eine Nahaufnahme. Wir haben dieses besondere Ereignis besonders angeschaut und gesehen, wie Licht entsteht. Und ich dachte, bei so einem schönen Thema wäre es schön, weiter darüber nachzudenken, was es heißt, dass Jesus Licht der Welt ist. Und vielleicht heute Morgen eine Fernaufnahme. Nicht so das Detail anschauen, sondern versuchen, so das große Bild zu bekommen als Ergänzung, damit man auch diese Detailaufnahme in einen größeren Kontext, in einen Rahmen stecken kann. So habe ich gedacht, dass wir vielleicht heute Morgen etwas versuchen, wie so ein Streifzug durch die Bibel oder durch die Heilsgeschichte, einen Überblick darüber, was es bedeutet, dass Jesus Licht dieser Welt ist. Und wenn man einen Überblick über etwas machen möchte, wo fängt man am besten an? Am besten am Anfang. So ist es auch hier. Wenn wir die Bibel anschauen. Ich werde viele Bibelstellen vorlesen, nicht alle werden, wird die Zeit sein, um nachzuschauen, aber vielleicht kann man gerade den Schöpfungsbericht, wer eine Bibel dabei hat, aufmachen, denn da wollen wir anfangen, drüber nachzudenken. Das Erste, was wir in der Schöpfung sehen, ist, dass Gott selbst Licht ist. Gott ist Licht. Der Schöpfungsbericht fängt mit dem ersten Tag an, dass Licht erschaffen wird. In Vers 3 heißt es werde Licht. Und dadurch kam es zu einer grundsätzlichen Trennung zwischen Licht und Dunkelheit. Davor gab es Finsternis über der Tiefe. Und dann heißt es, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Da gab es schon irgendwas, da war Gott da, da war Finsternis da, da war Chaos da, aber das war noch keine Schöpfung. Schöpfung beginnt mit Ordnung. Ein Lebensraum soll entstehen und es beginnt damit, dass Licht in die Welt kommt. Die Schöpfung fängt mit Licht an. Erst das Licht führt zu diesem grundlegenden Rhythmus von Tag und Nacht, was Leben auf dieser Welt ermöglicht. Die Schöpfung beginnt mit Licht und Gott sah das Licht und Gott sah, dass es gut war. Da stellt sich die Frage, aber wo kommt das Licht her? Und der Schöpfungsbericht macht durch diesen schlichten Bericht klar, das Licht kommt von Gott. Er spricht. Es ist sein Gedanke. Licht ist etwas, was aus ihm herauskommt. Es entspricht seinem Wesen. Gott ist Licht. Ein Gedanke, den wir im Alten Testament häufig finden. Denken wir an die Psalmen. Psalm 27,1, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Psalm 104, Gott ist so mit Licht verbunden, dass der Psalmist sagt, er kleidet sich im Licht. Es ist irgendwie um ihn herum, es ist Teil von ihm, von seiner Ausstrahlung. Oder Psalm 139, Vers 12, wo der Psalmist sagt, selbst wenn ich in die Dunkelheit gehe, die Dunkelheit ist nicht dunkel vor dir. Was er damit sagt, ist, Gott ist Licht, Gott ist Licht. In seiner Gegenwart kann es nicht dunkel sein. Es geht einfach nicht. Du kannst die dunkelste Stelle nehmen, aber sobald Gott dazukommt, ist es nicht mehr dunkel. Gott ist Licht. Und auch die Propheten sagen das immer und immer wieder. Gott ist Licht, sagt Micha in Kapitel 7, und er bringt ans Licht. Daniel 2 heißt es, das Licht wohnt bei ihm. Das Licht ist bei ihm zu Hause. Er ist der Hausherr, der Gastgeber. und das Licht ist sein Untermieter. Gott ist von Licht umgeben, haben wir in verschiedenen Stellen in den Propheten. Eine besondere ist auch Hesekiel 1, diese Vision, die Hesekiel beschreibt. Zunächst beschreibt er etwas, was man vielleicht als den Thronwagen Gottes beschreiben könnte. Ab Vers 4, da sagt es hier, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte. Und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers strahlte es wie das Funkeln von glänzendem Metall. Gottes Thronwagen leuchtet, da ist Licht. Aber nicht nur sein Wagen, sondern sein Thron und er selbst leuchtet. Das sehen wir dann in Vers 26. Da ist nämlich eine Gestalt beschrieben. Und diese Gestalt wird so beschrieben, dass es wie das Funkeln von glänzendem Metall ist. Wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat. Und ein Glanz um ihn wie ein Regenbogen. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Gott ist Licht. Und das weist darauf hin, dass Gott heilig ist und herrlich. Deswegen ist es so, dass in Jesaja 6 die Engel, die vor Gott dienen und heilig, heilig, heilig sagen, auch ihr Gesicht bedecken, weil Gott so strahlt. Es ist das Licht Gottes in seines Angesichts, das über Israel leuchtet. Und das bringt Segen. Deswegen im aaronitischen Segen in 4. Mose heißt es, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Wenn Gottes Licht da ist, kommt Segen. Psalm 89, Vers 15. Sein Licht bringt sogar Sieg im Krieg für die Israeliten. Psalm 44, 3. Aber nicht nur für Israel, sondern Jesaja 51, 4. Die Gerechtigkeit Gottes ist Licht für alle Völker. Gott ist Licht und sein Licht bringt Segen. Aber Gott selbst ist nicht nur Licht, sondern er schenkt auch Licht, ein abgeleitetes Licht, ein reflektiertes Licht in diese Welt hinein. Das finden wir am vierten Tag der Schöpfung. Da heißt es nämlich, dass die kleinen Lichter geschaffen werden. Sonne, Mond und Sterne. Sie sollen auch leuchten. Sie geben Orientierung, sie helfen zu unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Sie bestimmen die Zeiten, die Feste, die Tage des Jahres. Sie sind Diener, heißt es in dem Bericht, um auf die Erde zu leuchten, zu herrschen über Tag und Nacht. Und auch das sieht Gott und sagt, es ist gut. Und das wirklich Spannende in diesem Schöpfungsbericht ist an dieser Stelle, dass hier ganz klar zum Ausdruck gebracht wird, dass diese Lichter nicht selbst leuchten, sondern sie bekommen ihre Strahlkraft aus Gott. Er ist der Schöpfer, er ist die Quelle des Lichtes. Sie sind delegierte Lichtquellen. Und das ist ein Riesenunterschied zu der Welt damals. Nicht nur die Ägypter haben die Sonne angebetet. Ist ja klar, bei so viel Strahlkraft, so viel Energie, man hat ja gesehen, dass die Sonne Leben hervorbringt und deswegen haben Völker die Sonne angebetet. Aber der Schöpfungsbericht zeigt ganz klar, nein, die Sonne ist nicht Gott, sondern die Sonne ist Teil von der Schöpfung Gottes. So wie Psalm 19, 1 uns erinnert, die Himmel verkünden die Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir das Licht von Sonne, Mond und Sterne sehen, uns dran freuen und drüber staunen, dann sollen wir an den Schöpfer denken und seine Größe bewundern. Gott ist Licht, Gott schenkt Licht. Und damit wird Leben erst möglich. Die Ordnung im Chaos beginnt damit, dass Gott Licht schenkt. Wir brauchen Licht, unser Körper braucht Licht, damit unsere Augen sehen können, damit wir handeln können, damit unsere Haut Vitamin D3 produzieren kann, für unsere Psyche, für die Seele. Wir brauchen Licht zum Leben. Aber wir brauchen auch geistlich das Licht zum Leben. Ohne das Licht Gottes gibt es kein geistliches Leben. Und dieses Leben gibt es nur bei Gott zu finden, nicht bei seinen Geschöpfen. Wenn wir anderswo unser Licht suchen, dann ist das letztlich Götzendienst. Gott ist Licht, das zeigt uns der Schöpfungsbericht. Und damit müsste alles gut sein. Würde man denken, hätte auch sein können. Aber dann kam es zu diesem Sündenfall. Und da kommt was Neues hinein, nämlich bis dahin gab es schon noch die Nacht, es gab so die natürliche Dunkelheit, zur Erholung, zum Schlafen, was Gutes, was Nützliches. Aber jetzt, nach dem Sündenfall, kommt eine andere Dunkelheit in diese Welt und das ist eine geistliche Dunkelheit, die Dunkelheit des Bösen. Und das führt dazu, dass das Licht plötzlich zwei Seiten hat. Einerseits ist es weiterhin lebensnotwendig und andererseits ist es gefährlich. Gott schenkt das Licht ist gut. Aber Adam und Eva haben das Licht Gottes verlassen, seine Offenbarung. Und dadurch gibt es Finsternis, die Finsternis der Sünde. In Jesaja 5 wird es beschrieben, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Das ist genau das, was Adam und Eva gemacht haben. Gott hat ja alles gemacht, es ist gut. Und dann schauen sie sich das an, lassen sich von der Schlange verführen und sagen, nee, es ist nicht ganz gut, irgendwas fehlt noch. Irgendwas will er uns nicht schenken, er meint es doch nicht gut mit uns. Und deswegen gehen sie einen eigenen Weg. Sie nennen das Gute böse und sie nennen das Böse, was die Schlange vorschlägt, gut. Ich will selbst sein wie Gott, ich will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Jesaja 5,20 sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zum Licht erklären und Licht zur Finsternis. Wehe denen, warum? Weil dieser Weg in die Dunkelheit führt. Sprüche 2,13, die Bösen verlassen den geraden Weg und wandeln dann im Dunkeln. Wenn man Gott verlässt, die Quelle des Lichts verlässt, dann ist man im Dunkeln. Es kommt zu einer Trennung. Und das führt zu einer ganz neuen Spannung, einer ganz neuen Situation. Jetzt plötzlich ist in der Schöpfung irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung. Das Licht wird gefährlich. Das Licht stellt nach dem Sündenfall plötzlich eine Gefahr dar. Im Psalm 90, Vers 8 sagt Mose, das Licht des Angesichts Gottes deckt Sünde auf. Und führt letztendlich zum Gericht. Im Licht Gottes wird klar, was alles nicht passt, was nicht in Ordnung ist und was gerichtet werden muss. Das Licht Gottes wird sogar selbst zum Gericht. In Jesaja 10,17 wird es beschrieben, dass das Licht Gottes zum Feuer wird, um Dornen zu verbrennen. Wo wären wir, wenn Gott sein Licht jetzt, heute Morgen, ungefiltert auf uns strahlen lassen würde? Auf der einen Seite sehen wir uns nach Licht, aber auf der anderen Seite wäre es wie in Amos 5. Die Menschen, die sich nach dem Tag des Herrn sehnen. Oh, wenn wir nur Gott sehen würden. Und Amos sagt, ihr wisst gar nicht, was ihr da wollt. Wenn Gott wirklich kommt, er wird kommen, aber das wird ein Tag des Gerichts sein. Licht wird zur Bedrohung nach dem Sündenfall. Andererseits können wir nicht ganz ohne Licht leben. Wenn Gott das Licht ganz wegnimmt, ist es auch Gericht. Wie macht man eigentlich etwas dunkel? Mit Farbe ansprühen? Wenn man wirklich Dunkelheit erzeugen will, da gibt es nur eine Möglichkeit. Das ist die Lichtquelle ausschalten. Man muss alle Lichtquellen ausschalten oder bedecken, nur dann kann Dunkelheit entstehen. Und genauso ist es mit Gott. Wenn Gott seine Lichtquelle zurücknimmt, wenn er aufhört zu strahlen, zu leuchten, wenn es eine Trennung gibt, wenn das Licht abgeschnitten wird, dann bleibt nur noch Finsternis. Und das ist eine Katastrophe. In Hiob finden wir diesen Gedanken an vielen Stellen. Hiob 12, 25 oder 10, 22, verschiedene Stellen, 18, 18. Wenn Gott das Licht wegnimmt, bleibt nur noch der Tod. Gottes Gericht gegen Israel zeigt sich darin, dass Gott sein Licht zurücknimmt. Amos 5, 18, der Tag des Herrn wird ein Tag der Finsternis sein. Oder Jesaja 13, 10, Sonne, Mond und Sterne werden ihr Licht aufgeben. Es wird dunkel sein, wenn Gott richtet. In Klagelieder 3, 2 heißt es, Jerusalem ist zerstört und es gibt kein Licht mehr, nur noch Dunkelheit. Das ist Gottes Gericht. Und auch da können wir uns fragen, wo wären wir, wenn Gott sein Licht ganz zurücknehmen würde, verhüllen würde, komplett. Wir vergessen manchmal, wie dunkel es eigentlich in uns selbst und um uns herum ist. Wenn Gott Gericht hält, muss er eigentlich gar nicht viel machen. Er muss uns nicht besonders strafen. Er muss nur sein Licht zurücknehmen. Nur einmal abschneiden. Und es bleibt nur Finsternis übrig und wir würden uns selbst untereinander sofort das Leben zur Hölle machen. Der einzige Grund, warum diese Welt nicht schon völlig zugrunde gegangen ist, ist, dass Gott in seiner Gnade immer noch Licht geschenkt hat. Gottes Licht ist Gericht, das Wegnehmen von Licht ist auch Gericht. Und das führt zu dieser widersprüchlichen Situation, dass wir manchmal auch in der Schrift finden, dass einerseits die Gegenwart Gottes mit Licht beschrieben wird und manchmal aber auch die Gegenwart Gottes mit Dunkelheit beschrieben wird. Oder mit einer Wolke. Das finden wir ganz besonders in 2. Mose 20 am Berg Sinai. Gott kommt zu dem Volk und spricht und gibt seine Gebote. Und da steht ausdrücklich, dass er aus der Dunkelheit spricht. Was meint das? Wahrscheinlich ist damit gemeint, wie es in Psalm 18, 11 erklärt wird, dass Gott sich verhüllt hat. Warum? Weil die ganze Herrlichkeit ungefiltert die Menschen einfach umbringen würde. Aber er will sich ja mitteilen, er will ihnen helfen, also muss er sie schützen. Und er hüllt sich in die Wolke, in diese Dunkelheit als Schutz, damit die Nähe überhaupt möglich wird. Und so heißt es in 1. Könige 8, 12, dass Gott in der dunklen Wolke wohnt. Vielleicht ist damit die Wolke der Stiftshütte gemeint. In 3. Mose 16, 2 heißt es, dass Gott im Heiligtum, in der Wolke erscheint. Oder wie wir es am Ende von 2. Mose sehen, wo die Stiftshütte eingerichtet wird und Gott zieht ein und da kommt eine Wolke herunter. Gott ist Licht und dieses Gericht, das Licht ist Leben, aber auch Gericht. Und trotzdem gibt es Hoffnung im Alten Bund. Gott schenkt immer wieder Anzeichen dafür, dass das Licht noch da ist und dass er das Licht auch schenken möchte. Wir denken an die Feuersäule, die Israel begleitet hat. Immer wieder die Erinnerung, ich bin da. An den Leuchter in der Stiftshütte, ein Licht, was im Allerheiligsten leuchten soll oder im Heiligtum leuchten soll, als Erinnerung dafür, Gott ist da, seine Gegenwart ist da. Seine Gebote sind Licht. Sprüche 6, 23 oder Psalm 119, 105, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß. Zeigt mir den Weg, den ich gehen soll. Und wenn Menschen sich an Gottes Gebote halten, dann werden diese Menschen selbst zu einem Licht. Das war ja der Auftrag Israels. Israel sollte ein Licht für die Nationen sein. Jesaja 42, 6, der Knecht Gottes, oder 49. Auch der König soll ein Licht sein. Der davidische König sollte in Gerechtigkeit herrschen und dadurch Gottes Licht ausstrahlen. So wie Sonne, Mond und Sterne als zweitrangige, als abgeleitete Lichter die Herrlichkeit Gottes reflektieren sollen, so soll das Gesetz und die Gebote und das Volk letztendlich, das mit Gott wandelt, strahlen und auf seine Herrlichkeit hinweisen. So strahlt das Licht Gottes im Alten Bund, manchmal verhüllt, manchmal weniger verhüllt. Aber im Neuen Bund erreicht das Licht eine ganz neue Leuchtkraft und Stärke. Im Neuen Bund können wir sagen, Jesus ist das Licht der Welt. Gott ist weiterhin Licht. In ihm wohnt auch keine Finsternis, 1. Johannes 1,5. Deswegen können wir ihn Vater des Lichts nennen, Jakobus 1,17. Er allein ist ewig und wohnt im Licht, in einem Licht, zu dem wir gar nicht von alleine Zugang haben, 1. Timotheus 6,16. Das alles bleibt, aber was im Neuen Bund, im Neuen Testament interessant ist, ist, dass viel stärker der Gedanke von einem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entwickelt wird. Im Alten Bund ist es noch so, dass die Dunkelheit da ist, wo der Mensch einfach Irrwege geht, wo er Gott verlässt und eigene Wege geht. Im Neuen Testament wird erklärt, dass dahinter ein geistlicher Kampf steht. Da ist einer, der böse ist. Es gibt böse Mächte, die den Menschen dazu bringen wollen, Gottes Wege zu verlassen. Das zeigt sich immer klarer, sodass Paulus zum Beispiel in Epheser 6 sagen kann, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. In Johannes 1 lesen wir, die Dunkelheit kämpft gegen das Licht. Aber das Licht kann nicht überwunden werden. Und das ist was Interessantes, wenn man auch in die natürliche Welt reinschaut. Licht und Dunkelheit, was ist stärker? Selbst in der natürlichen Welt ist Licht immer stärker. Wenn du die größte Dunkelheit nimmst, die es überhaupt gibt, du musst nur die kleinste Kerze nehmen und sie wird die Dunkelheit überwinden. Überall da, wo die Strahlen hinkommen, ist keine Dunkelheit mehr. Keine Chance. Licht gewinnt immer. Es gibt keine Möglichkeit, Schatten in ein Licht zu transportieren. Wenn ich eine OP-Leuchte habe, die schön hell leuchtet und ich will einen Schatten, ich kann nicht irgendwo einen Schatten aufsaugen und da reinsprühen. Es geht nicht. Da passiert nichts. Das Licht strahlt einfach. Man kann das Licht löschen, man kann das Licht abdecken, abschneiden. Aber da, wo Licht sich entfalten kann, gewinnt es immer. Und so ist es mit Christus. Er ist das Licht dieser Welt. In ihm war Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Und die Dunkelheit hat versucht, das Licht zu zerstören. Wir schauen zum Kreuz und auf dieses Wunder, dass es dunkel wurde, als Jesus verstorben ist. Ein Bild dafür, dass die dunkle Macht versucht hat, alles dran gesetzt hat, ihn zu überwinden. Und wahrscheinlich dachte der Teufel auch, ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt stirbt er da am Kreuz. Jetzt haben wir ihn. Die Dunkelheit siegt. Aber die Rechnung ging nicht auf. Er ist nämlich auferstanden. Das Licht gewinnt immer. Jesus ist das Licht der Welt. Und alles, was Licht an Gott ist, zeigt sich, offenbart sich in Jesus. Am Ende dieser Zeiten sprach Gott durch den Sohn zu uns, heißt es in Hebräer 1. Ihn hat er zum Erben über alles gesetzt, durch den er auch das ganze Universum erschuf. Und seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm. Die Herrlichkeit Gottes strahlt aus Jesus heraus. Deshalb kann er auch sagen, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das kann nur Gott. Und das kann Jesus sagen, weil er Gott ist. Und Jesus ist gekommen, um die Finsternis zu überwinden. In Johannes 12 sagt er, in Vers 46, ich bin in die Welt gekommen, damit wer in mir bleibt, nicht mehr in der Finsternis sein muss. Sein Sieg möchte er weitergeben. Er möchte uns teilhaben lassen an seinem Sieg über die Dunkelheit. Wir müssen nicht mehr in der Finsternis bleiben. Und so kommt es, dass wenn Menschen Jesus begegnen, sie erhellt werden. Sein Licht verändert sie. Paulus ist ein schönes Beispiel dafür. Apostelgeschichte 9 ist er unterwegs, er will die Christen verfolgen. Er ist fest davon überzeugt, Jesus ist ein Verräter, ein Irrlehrer, an Christen gehören verfolgt. Und auf einmal begegnet ihm der Auferstandene. In einem hellen Licht, so hell, dass seine Augen geblendet werden. Und Paulus fängt an zu verstehen, wer Jesus ist. Und dieses Licht verändert ihn. In diesem Licht erkennt er, was gut und böse ist. In diesem Licht erkennt er, wer das Leben ist. Deswegen spricht er auch von seinem Auftrag als Erleuchtung. Bekehrung als Erleuchtung. In Apostelgeschichte 26, 18 beschreibt er seinen Dienst, den er von Gott bekommen hat. Er hat den Auftrag, Menschen von Jesus zu erzählen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Augen aufmachen, wozu? Um das Licht zu empfangen, um Licht zu sehen. Dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen. Aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Das ist Bekehrung. Bekehrung ist Erleuchtung. Das Licht Gottes wird erkannt, trifft mich. Ich erkenne auf einmal, wer Jesus ist. Und das verändert alles. Es bedeutet einen Seitenwechsel von Dunkelheit zu Licht. 1. Petrus 2,9 beschreibt es, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. 1. Thessalonicher 5,5, auch die Thessalonicher sind Söhne des Lichts geworden. Sie gehören nicht mehr zur Nacht oder zur Finsternis. Epheser 5, 8, ihr wart mal Finsternis, jetzt seid ihr aber Kinder des Lichts. Kolosser 1, 12, Gott hat uns ein Erbe im Reich des Lichtes gegeben. Es ist das Reich des Sohnes. Ein Seitenwechsel für alle, die in Christus sind. Wozu? Damit wir verkünden, wie groß er ist, wie unübertrefflich er ist. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserem Leben. Denn der Seitenwechsel bedeutet auch, dass wir im Licht wandeln. Mit Gott leben heißt, sein Licht ausstrahlen, weil er in uns ist. In Johannes 8, 12 heißt es, im Licht leben bedeutet Jesus folgen. Es bedeutet, dass wir selbst Söhne des Lichts werden. Es bedeutet, dass wir das Böse meiden. Deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 6,14, was haben Licht und Dunkelheit gemeinsam? Es geht gar nicht. Wir können gar nicht mehr in der Sünde leben. Licht und Dunkelheit haben nichts gemeinsam. Du kannst immer nur eins oder das andere haben. Und da, wo das Licht hinkommt, gewinnt das Licht immer. Deswegen sollten wir uns rüsten, Römer 13, 12, die Rüstung des Lichts anziehen. Wir sollen im Licht wandeln, 1. Johannes 1, 7, wie er selbst im Licht ist. Wie kann das ganz praktisch und konkret aussehen? Es kann alles Mögliche bedeuten, aber vielleicht hier nur einen ganz einfachen Punkt aus Philipper 2, 15. Tut alles ohne Murren und Diskussion. Das sagt Paulus, damit euch niemand Vorwürfe machen kann, denn, jetzt kommt es, als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter der vertretenen und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Das ist die Berufung. Ja, mit einer positiven Haltung, ohne Jammern und Murren, unter den Menschen dieser Welt zu leben, das fällt auf. So dunkel wie diese Welt ist, wer so lebt, fällt auf. Es erinnert uns an die Aufgabe der geringeren Lichter von dem vierten Schöpfungstag. Wozu sind sie da? Gott selbst ist Licht, aber er hat auch diese Lichter erschaffen, um auf seine Herrlichkeit hinzuweisen. Als zweitrangige Lichter zu strahlen. Und so sagt Paulus, wenn wir so leben, wenn unsere Lebensführung so ist nach dem Licht Gottes, dann strahlen wir wie Himmelslichter, wie Sterne. Und die Welt kann sehen, wie herrlich Gott ist. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, 14, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und gleichzeitig sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und wenn die Welt die guten Werke sieht, wird sie den Vater im Himmel dafür loben. Jesus ist das Licht der Welt. Er hat das, was im Alten Bund schon begonnen wurde, an Gnade Gottes erfüllt. Er brachte das Licht Gottes in einer ganz neuen Strahlkraft. Die Dunkelheit hat sich zwar gewehrt gegen ihn, gegen dieses Licht, aber die Dunkelheit konnte ihn nicht überwinden. Er ist auferstanden. Und deswegen gehören auch wir zu dem Licht. Wir können sein Licht reflektieren in Wort und in Tat. Das ist unser jetziger Stand. Wir sind Kinder des Lichts. Und wir kämpfen noch mit ihm gegen die Dunkelheit. Es ist schon sehr hell geworden, seit Jesus das erste Mal auf die Welt gekommen ist. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Das Beste kommt noch. Und deswegen zum Schluss noch ein Ausblick der Hoffnung. Das Licht wird noch endgültig siegen in Jesus. Das sehen wir in Offenbarung, besonders in den Kapiteln 21 und 22. Da spielt Licht wieder eine ganz wichtige Rolle. Aber was davor kommt, ist auch wichtig. In den Kapiteln 19 und 20 lesen wir davon, dass Jesus gegen das Böse kämpft und das Böse besiegt. Und wenn er das endgültig geschafft hat, dann bekommen wir diese Vision in Kapitel 21 und 22. Wie kann das aussehen? Wie wird das mal aussehen, wenn Jesus endgültig das Böse besiegt hat? Kapitel 21, ab Vers 10, wird das himmlische Jerusalem beschrieben. Es kommt herunter vom Himmel. Da heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Die Gemeinde, die Braut Jesu, wird mal in vollendeter Schönheit strahlen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Aber Paulus sagt an anderer Stelle, ohne Flecken und Runzeln wird es mal sein. Unglaublich. Bin mal sehr gespannt. Das Licht, das er in uns gelegt hat, wird dann ungehindert leuchten. Wie kommt das eigentlich zustande? Nicht, weil wir aus uns selbst Licht haben, sondern weil Gott selbst und das Lamm strahlen werden. In einer ganz neuen Art und Weise, wie wir es jetzt noch gar nicht uns vorstellen können. Da heißt es nämlich in Verse 23 bis 27, ich sah keinen Tempel mehr in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Die Gemeinde wird mal strahlen, leuchten. Warum? Weil Gott selbst in ihr ist und strahlt und leuchtet. Wir brauchen keinen Tempel mehr, weil es nicht mehr nötig ist, irgendwo hinzugehen, um Gott zu begegnen. Weil Gott überall ist und die Gemeinschaft unmittelbar. Wir werden keine Sonne und Mond mehr brauchen, weil Gott selbst so leuchtet, so strahlt, dass er Orientierung bietet. Er herrscht über Tag und Nacht. Wir werden keine Lampe mehr brauchen, einen davidischen König, der für Gerechtigkeit sorgt und strahlt, weil das Lamm selbst die Lampe ist. Er ist ja der Löwe aus dem Stamm Juda. Er hat überwunden. Er ist der siegreiche König und er ist auf seinem Thron und er strahlt. Und das wird so ein Licht sein, dass in diesem Licht alle wandeln können und leben. Nach seinem Wort und nach seiner Gerechtigkeit. Und da wird die ganze Vielfalt und Schönheit und Herrlichkeit der Gemeinde, der verschiedenen Menschen zu sehen sein. Sie werden ihre Ehre ihm bringen, um ihn zu verherrlichen. In Kapitel 22 lesen wir weiter, lebendiges Wasser wird fließen, der Baum des Lebens trägt Frucht zur Heilung, es wird kein Fluch mehr sein und Vers 3, seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen, das Angesicht, das leuchtet. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein, sie werden ganz ihm gehören, ungeteilt. Und es wird keine Nacht mehr sein, sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Heil wird vollendet. Wir werden befreit, um ihm zu dienen, um sein Angesicht unverhüllt für immer zu sehen. Und in diesem Licht werden wir wandeln können. Und die ganze Herrlichkeit und Ehre, die Gott in uns auch gelegt hat, werden wir ihm zurückgeben in Dankbarkeit, um seine Herrlichkeit groß zu machen. Das ist, was auf uns wartet. Das ist der letzte Sieg in Ewigkeit, weil Jesus das Licht der Welt ist. Amen.